Ich gebe zu, dass ich heute hier mit gemischten Gefühlen stehe. Ich stelle Ihnen eine großartige und faszinierende Sammlung von Kieferschussverletzungen aus dem Ersten Weltkrieg vor. In einer Zeit ohne Farbfotografie oder sonstigen dreidimensionalen Abbildungsmöglichkeiten wählte man seit jeher Abformungen aus Gips oder Wachs, um die möglichst realistische Darstellung von Objekten zu erreichen, sogenannte Moulagen. Hier unsere Ausstellung von Professor Fehr und Magister Ruff kuratiert, die Sie bis 27. November noch sehen können. Hier waren zum Teil außergewöhnliche bildhauerische Fähigkeiten und malerisches Feingespür vonnöten, um die Objekte möglichst naturgetreu wiederzugeben. Dass dieses Lebendigwerden von Objekten auch heute noch Menschen fasziniert, zeigen die Aktivitäten der Madame Tussauds Museen und der Versuch, in Filmen möglichst Dreidimensionalität vorzugaukeln. Andererseits schaudert mich beim Zeigen der Objekte vor der menschlichen Tragödie, die jedes dieser Exponate in sich birgt. Es ist bemerkenswert, wie viel Begeisterung in manchen medizinischen Krankenberichten durchklingt, wenn eine besonders tragische Verwundung geschildert wird. Ich denke da nur an Dozent Hilz, der von einer Gasphlegmone spricht und, Zitat, in Friedenszeiten nie gesehen würde. Sie haben das, Herr Professor, ja schon angesprochen. Wegen der in diesem Krieg durch den Stellungskampf in Schützengräben zum ersten Mal gehäuft auftretenden Kiefer- und Gesichtsverletzungen wurden von der Militärführung vermehrt Geldmittel zur Verfügung gestellt, um Verletzte möglichst schnell wieder diensttauglich zu machen. Das bot Kiefer- und Gesichtschirurgen nahezu ideale Voraussetzungen für den Aufbau medizinischer Versorgungseinrichtungen. Natürlich bestand großes wissenschaftliches Interesse, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln und viele Erfahrungen im Umgang mit Schwerstverletzten zu sammeln. Besonders aber möchte ich Ihr Interesse auf die schrecklichen Einzelschicksale lenken, die Josef Roth 1920 in der Neuen Berliner Zeitung als lebende Kriegsdenkmäler vor Augen führt. Doch nicht nur der physische Schaden darf hier gesehen werden, vielmehr auch die damit verknüpften seelischen Schäden der Betroffenen und ihrer Familien. Hier sehe ich auch eine über das rein medizinische Geschehen hinausgehende Bedeutung der Sammlung für unsere Gesellschaft. In wie vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in unserer Welt werden auch heute solche Schicksale produziert, solches Leid akzeptiert und Opfer eingefordert, nur um irgendwelche fadenscheinigen politischen Ziele zu erreichen. Doch nun zur Sammlung. Hier sehen Sie Dozent Julian Zilz am Schreibtisch vor seiner Moulagensammlung. Am 24. November 1871 in Lemberg geboren, in Klausenberg und Wien studiert, promovierte 1893 und habilitierte er sich 1914. Er war ein überaus belesener Mann, der viel publizierte, mehr als 100 Arbeiten, darunter Beiträge zur Tuberkulose und Aktinomykose. Hier sehen Sie die häufig angewandte Kolorierung, um einer Schwarz-Weiß-Fotografie auch farbige Informationen entlocken zu können. Unter den vielen Arbeiten Zilz, die zum Teil in 6 Sprachen vorliegen, finden sich aber auch Werke mit medizinhistorischen Themen. Seit 1894 war er 35 Jahre lang im militärärztlichen Dienst, erreichte den Rang eines Oberstabarztes und war Träger zahlreicher hoher Auszeichnungen. Schon vor dem Krieg arbeitete er an der Organisation der zahnärztlichen Hilfe im Feld und war am Aufbau zahlreicher Feldspitäler beteiligt. Seine wichtigste Leistung war aber die Errichtung der Kriegszahnklinik der 4. Österreichischen Armee in Lublin. Zwischen 1914 und 16 wurden dort 1388 Verletzte betreut. Er kümmerte sich nicht nur um die Einrichtung und Ausstattung der Klinik, sondern er entwarf Pläne, wie die Zusammenarbeit mit nachgeschalteten Versorgungseinheiten aussehen sollten. In dieser Hinsicht war er ein ausgezeichneter Militärstratege. Die wichtigste Erkenntnis, die er hier vermittelte, war, dass Kriegsverletzungen, die einer sofortigen Behandlung unterzogen werden konnten, die weitaus besten Heilungschancen hatten. Nach dem Krieg war er Leiter des Kieferspitals im 18. Bezirk in Wien. Er starb mit 59 Jahren am 18.07.1930 in Wien. Seine wertvolle Sammlung an Präparaten, Modellen, Zeichnungen, Fotografien und Moulagen schenkte er der Wiener Kieferstation. Was davon blieb, ist nun Teil des Zahnmuseums Wien. Dass er ein begeisterter Kakteensammler war und eine Kakteenart nach ihm benannt ist, sei hier nur am Rande erwähnt, um auch die Bandbreite von unseren Medizinen zu zeigen. Dr. Richard Breuer, leider habe ich da kein Bild, Sohn des ehemaligen Präsidenten des Vereins österreichischer Zahnärzte, beschreibt Zilz in einem Dokument, das mir vor 2 Tagen erst untergekommen ist, als selten weit ausblickend, von Initiative sprühend, Forscher und Lehrer, vielfach zu bezeichnen als Autodidakt, das von ihm in Lublin buchstäblich aus dem Boden gestampfte Speziallazarett bezeichnete er selbst als Kriegszahnklinik der 4. Armee. Zilz verstand es, 4 geeignete, willige Zahnärzte aus dem Reservoir der 4. Armee anzufordern, wie gleichfalls 6 sich um diese Einteilung bewerbende Mediziner zu erhalten. Unter diesen befand sich Otto Hofer, später in Linz, und ich, Breuer. Zitat Ende. Nun einige Bilder aus dieser Kriegszahnklinik. Oskar Müller-Wittmann beschreibt sie. Die Klinik umfasste 150 Betten, einen Spülraum, ein Operationszimmer, 2 Arbeitszimmer für den Kommandanten und verschiedene Verwaltungsräume, den Verhältnissen gemäß sehr praktisch eingerichtet. Zitat Ende. Auch die Herstellung der Moulagen ist in einigen Bildern dokumentiert, wobei wir bis heute nicht ganz genau wissen, wie diese Moulagen hergestellt wurden, wie diese Abdrücke gemacht wurden von angeblich noch Lebenden. Und ich bin wiederum vor 3 Tagen, also es war kurz bei einem privaten Gespräch mit einem jungen Mann, der eine Dissertation in Hamburg schreibt über die Herstellung der Moulagen, und dem er gesagt hat, es gibt noch ganz wenige Leute, die darüber Bescheid wissen, wie das gemacht wird. Also ich hoffe, da bald Informationen zu bekommen. Hier sehen Sie einige Bilder, die Zilz mit seinen Mitarbeitern in Lublin zeigen. Einer davon wahrscheinlich Dr. Breuer. Leider liegt uns derzeit noch keine namentliche Nennung der abgebildeten Personen vor. Doch nun zu den Patienten. Hier sehen Sie einige Bilder von den Sanitätern noch, von den Mitarbeitern. Und hier die Einlieferung der Patienten in die Zahnklinik, in die Kriegszahnklinik. Auf diesen Fotografien erkennt man, wie die Situation damals dort war. Was mich ein bisschen bekümmert ist, dass da die Ärzte mit den Zigaretten in dem Mund neben den Patienten stehen. Auf diesen Fotografien erkennen Sie Ein- und Austrittsstelle der Projektile. Solange diese keine Knochenstrukturen trafen, waren die Wunden von eher geringer Problematik. Ja, manche hatten sogar das große Glück, dass ein Metallteil an ihrem Körper den Weg der Kugel umlenkte. Sobald aber das Projektil im Schädel auf Knochen oder gar Zahnmaterial traf, hatte es verheerende Wirkung. Eine Kugel, die auf den doch sehr harten Unterkiefer trifft, zersplittert diesen, wobei die Knochenteile ihrerseits wieder wie Sekundärgeschosse die Weichteile zerreißen. Eine Kugel, abgeprallt an einem Zahn, wird zum Querschläger mit oft katastrophaler Sekundärwirkung. Somit kann oft der Einschuss fast unbemerkt bleiben, das Ausschussloch aber das halbe Gesicht verwüsten. Viele der Verwundeten meinten dann, von einem sogenannten Dum-Dum-Geschoss getroffen worden zu sein, wobei eine normale Kugel aber eine ähnliche Wirkung haben konnte. Hier weitere Projektile und ihr Zerstörungswerk. Aber auch Granatsplitter und Schrapnellverletzungen richteten entsetzlichen Schaden an. In dem wirklich großartigen, von Markus Atze und Kyra Waldner gestalteten Ausstellungskatalog der aktuellen Wien-Bibliothek-Ausstellung, an der wir mitzuwirken die Ehre haben und die ich Ihnen nur sehr nahelegen kann zu besuchen, kann man aus Karl Zuckmeiers Memoiren lesen. Ich erlebte an diesem Tag zum ersten Mal, wie ein Mann neben mir eine Schrapnellladung durchs Gesicht klatschte und das Gesicht verwandelte sich in einen blutigen Brei, aus dem es ohne Unterlass schrie. Viele derart Verletzte starben allerdings nicht sofort, sondern durchlitten noch wochenlange Qualen, bis sie von einer Sepsis erlöst wurden. Um diese zu verhindern, wurden die Patienten regelmäßig gespült, wie Sie hier sehen können. Für die Ärzte war in erster Linie die Wiederherstellung des Kauaktes von Bedeutung, wie Brigitte Biewald aus Krankengeschichten rekonstruierte. Aber dann mussten die Patienten auch nicht mehr mit Schlundsonden ernährt werden, wie Sie sie hier sehen, und konnten die Spezialklinik verlassen. Die Schienungen, die, wie ich schon erwähnte, von Zils möglichst früh eingesetzt wurden, sollten posttraumatische Verschiebungen und Vernarbungen und damit schlecht weiterbehandelbare Erstversorgungen verhindern. Danach konnte erst an plastische Korrekturen gegangen werden. Karl Kraus, wir haben ihn heute schon gehört, berichtet in der Fackel von einer Gesichtsrekonstruktion 1916 des zum Großteil in Wien ausgebildeten US-Chirurgen George Washington Crile, der aus einem Aluminiumgerüst ein Gesicht nachbildete. Kraus endet seine Schilderung mit dem Satz: Ja, das Gesicht der Welt wird eine Prothese sein. Zweifelsohne hat auch die plastische Chirurgie in dieser Zeit gewaltige Leistungen erbracht. Aber auch die besten therapeutischen Geräte waren großteils von der psychischen Belastbarkeit der Patienten abhängig. Vielleicht erwähnenswert ist, dass junge Menschen, junge unverheiratete Männer, eher auf die kosmetischen Aspekte ihrer Verletzung achteten, während für die Verheirateten die Wiederherstellung ihrer Erwerbsfähigkeit im Vordergrund stand. Wenn man in das Gesicht mancher dieser Menschen blickt, kann man wohl die Verzweiflung und den Schmerz auch heute noch deutlich erkennen und nachvollziehen. Besonders tragisch, auch Kinder waren von den Gräueln des Krieges betroffen und für ihr Leben gekennzeichnet. Dass viele auch psychische Schäden davontrugen, haben wir heute schon gehört. Ja, vielleicht ohne sichtbare Verletzungen, bis an ihr Lebensende, an ihrem Leid aus diesem Krieg litten, beweisen Untersuchungen aus Southampton, über die Sie, wenn es sich interessiert, in der Schallerburg, die auch heuer zu diesem Thema eine Ausstellung unter dem Thema Jubel und Elend, Leben aus dem Großen Krieg 1914 bis 1918 zeigt, wo auch, dürfen wir schon mit Stolz sagen, Exponate unseres Zahnmuseums zu sehen sind, können Sie dort unterrichtet werden. Schwere Neurosen plagten diese Menschen, Panikattacken und Schüttelkrämpfe. Kriegszitterer wurden sie im deutschsprachigen Raum genannt. Wir, die wir die Gräuel von damals heute zu deuten verstehen, sollten wohl zitternd vor ihnen warnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.